Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Special Super Duper Six Nations erstes Weekend Review Podcast. Big G und ich sind am Start und sprechen über ganz viele Themen, sogar auch ein bisschen über den deutschen Rugby.
Und die Rugby Euro Championship.
Yes. Wie geht es dir? Was war los am Wochenende? Wo warst du eigentlich schon wieder?
Ich war das zweite Mal dieses Jahr unterwegs, einen kleinen Trip nach Irland gemacht und zwar nach Good Old Cork geflogen. Am Freitag, Vormittag über Amsterdam. Ja, als ich vor 6 Monaten zugesagt habe, dass ich das Spiel Munster gegen Crusader schauen will, war mir nicht bewusst, dass das das gleiche Wochenende ist wie die Six Nations. Das heißt, ich fliege nach Irland.
Autsch.
Ich fliege nach Irland. Sehe halt 10 Millionen irische Fans in Amsterdam am Flughafen, weiß ungefähr, wo die hinfliegen müssen oder werden, während ich den Flieger nach Cork chartere. Aber gut,
ja.
Dafür halt Freitagabend im Pub Irland geschaut in Killarney, im Westen von Irland. Ja, und dann am Samstag wieder nach Cork reingefahren und da Munster gegen Crusaders geschaut, was halt zur gleichen Zeit ungefähr war wie beide anderen Six Nations Spiele, was ein bisschen nervig war, weil man konnte es nur übers Telefon verfolgen und auch, hat sich es auch gar nicht angeschaut. Also das war ein bisschen schade.
Wie war das Spiel Crusaders Munster überhaupt?
Ja, einige sagen halt natürlich im Internet, das war eine C-Munster-Mannschaft, die halt eine Crusaders-Mannschaft besiegt hat, die so im Preseason-Training gerade noch waren und wahrscheinlich das erste Testspiel hatten. Das Spiel war spannend. Also 21-19, Erhöhung verpasst von Crusaders am Ende. 42.000 Leute in dem Stadion, was normalerweise nur von Hurling benutzt wird oder Gaelic Football, ich weiß jetzt nicht mehr genau.
Ja, irische Sportarten, ja.
Und ja, das war alles super. Es war halt auch mega gut halt mit den Leuten. Man redet über Rugby, man redet über das Spiel den Abend davor, man redet über die aktuellen Six Nations Spiele. Das ist halt alles hier immer so selten. Also du gehst halt ins Pub und findest hier dieselben 3-4 Leute. Ne?
Ja. Ja, okay, aber grundsätzlich coole Sache. Irgendwie schade mit der Planung grundsätzlich für das Spiel, aber ich meine, müssen ja irgendwann ein Wochenende packen und ich glaube, wahrscheinlich irgendwie mit Crusaders müsste schon abgestimmt werden, aber so für, was waren das, 42.000 Leute? Schon irgendwie, schon krass.
Ne? Ich glaube, das ist ein Rekord. So viel tauchen da auch nicht bei Gaelic Football oder Hurling auf, soweit ich weiß. Ist auch ein ganz komischer Weg dahin, also man geht so am Hafen lang, am Wasser, am Fluss und es ist ein recht weiter Weg auch, der mir zu schaffen gemacht hat natürlich. Weil ich zu Fuß gehen hasse wie die Pest. Aber ja, also irgendwie Cork hat mir gefallen. Würde da zwar nicht leben wollen, aber irgendwie hat es mir gefallen. Cool. Liegt auch vielleicht daran an den 17 Murphys, die man getrunken hat oder so.
Ach so, du hast doch Bier entdeckt dann für dich.
Ja.
Sonst, cool, auf jeden Fall ein cooler Ausflug und cool, dass du berichten kannst. Six Nations war am Wochenende, Freitag ging es halt los. Du hast in der Kneipe geschaut, hast du gesagt, ne?
Genau, aber wo halt alle auch geguckt haben. Also nicht, okay, wo man irgendwie so in der Ecke saß und 10 Leute schauen das oder so, sondern halt der gesamte Laden mit 100 Leuten hat das geguckt.
Top, gutes Gefühl.
Ich war natürlich komplett im Arsch, also vom Tag deswegen. Und ich habe mich auch ein bisschen unterhalten. Wusste aber, dass ich das Replay natürlich schauen werde. Im Spiel oder während ich es live geguckt habe, kam es mir so vor wie, puh, Öland ist hier aber krass dominant.
Ja.
Da muss mein Eindruck wahrscheinlich trüben, das muss ich nochmal nachschauen. Aber dem war nicht so. Tja, ja. Wo fangen wir an?
Ja, also
ja.
War Irland so gut, war Frankreich so schlecht, war es eine Mischung aus beides? Hatte die rote Karte so einen großen Einfluss? Wie siehst du das Ganze?
Ich denke, ich habe Frankreich vorne, eigentlich habe ich damit gerechnet, dass Frankreich gewinnt, das habe ich den Leuten noch so in Irland am Tisch erzählt, das kam ja, so semi-gut an und ich glaube, die waren richtig sauer. Das ist richtig sauer.
Hast du auch gesagt, du liebst England und so, du wolltest gleich Freunde machen.
Ach, ich wollte dann auch noch am besten eine Nordirland-Diskussion anstoßen oder so.
Top, das, kann man machen. Macht sich gleich gut. Verliebt.
Also, ich dachte Frankreich, ich habe es ja vorher gesagt, ich dachte Frankreich ist halt auf einigen Positionen besser. Auch wenn Dupont nicht da ist, sollte der Rest der Mannschaft das abfedern können. Das war halt nicht so. Ich glaube, das Beste im ganzen Spiel war noch die Marseillaise am Anfang und die erste Minute wahrscheinlich von Frankreich. Also auf hoher Flughöhe analysiert, alle Kicks von Irland, alle Exit-Kicks haben gepasst. Ich glaube, Frankreich hat sehr selten überhaupt in der Red Zone von Irland gespielt. Frankreich hat extrem wenig das Ruck attackiert, weswegen Irland so schnell spielen konnte und dann gnadenlos die Fehler ausgenutzt von Frankreich. Also der erste Versuch, der erste Versuch schlechte Verteidigung, zweiter Versuch eigentlich auch schlechte Verteidigung. Aber die schlechte Verteidigung ist natürlich auch entstanden, weil man so viel Druck aufgebaut hat und weil man so schnell gespielt hat. Also ich meine, es ist unglaublich, Irland, auch wenn es ein scheiß englisches Wort ist, aber attacking shape. Also ich habe mir alle Versuche nochmal genau angeguckt, also im Replay, und wie viele Optionen halt in einigen Standardsituationen oder auch im offenen Spiel, also nach dem Lineout, First Phase, Second Phase oder erster Pass, zweiter Pass, wie viele Optionen da sind und wie krass die Verteidigung Frankreich oder jede Verteidigung sich darauf einstellen muss, auf drei, vier Angreifer, die den Ball bekommen könnten oder Optionen, die passieren könnten, die müssen sich darauf einstellen. Und wenn man dann halt nicht das Ruckfeuer attackiert und Irland schnell spielt, dann hat man da also unglaublich wenig Chancen, glaube ich. Und ich glaube, das ist auch das, was die All Blacks in der Weltmeisterschaft im Halbfinale gemacht haben. Das Ruck verlangsamt und das über das ganze Spiel hindurch. Und dafür muss man die Fitness haben und auch ein bisschen das Können, dass man halt nicht aufs Ruck draufhält. Sorry, ja, also ich bin echt sehr oft kurze Pop-Passes, kurze Pässe, aber dann auch in die Weite gezogen zum richtigen Augenblick. Also ich hatte so kurz, lang. Kurz, lang und nach außen gespielt. Und Frankreich hat dann auch wiederum gestretched. Ja. Jetzt habe ich die ganze Zeit geredet, Donald. Du sagst gar nicht.
Du stellst halt keine Fragen. Und du hast halt so einen Monolog gerade, also ich wollte dich nicht unterbrechen.
Du hast mir eine Frage gestellt, die ich jetzt beantwortet habe.
Okay.
Und,
können wir lassen.
Wie siehst du das denn?
Gib mir spezifische Fragen, komm. Früher war es zumindest ein ordentliches Gespräch. Wie sehe ich das denn? Das ist so ein bisschen allgemein. Komm, gib mir so eine Richtung. Was willst du wissen?
Hat die rote Karte oder die gelbe Karte so viel ausgemacht für Frankreich?
Glaube ich halt nicht. Also zum einen war es halt teilweise, dass dann Irland auch die gelbe Karte hatte in der Zeit. Und es dann halt 14 gegen 14 war. Und ich glaube, grundsätzlich kann man das nicht erst so festnageln. Natürlich irgendwann vielleicht am Ende fehlendes Physische vielleicht irgendwie schon. Aber so grundsätzlich glaube ich mal, dass also meine Betrachtungsweise war natürlich alles, was du schon mit erwähnt hattest. Aber dass Frankreich sah so aus, als ob sie halt seit einer Weile nicht miteinander gespielt haben letzten Endes. Also die waren halt kein flüssigen Angriff, keine Flüssigkeit oder keinen fließenden Übergang in Defense sozusagen. Und ich glaube grundsätzlich so ein paar taktische und technischen Fehler letzten Endes haben dazu geführt, dass Irland auf jeden Fall ja wusste ganz genau, worauf es dann aufkommt am Freitag. Und ich glaube, Frankreich hatte viel Wert drauf gelegt, auf diesen massiven Stürmer. Und hatten nicht, obwohl die das relativ easy lesen könnten, hätten lesen können, nicht viel versucht, in der Gasse zu stören. In der Gedränge natürlich super stabil, aber die Gasse, wo Irland eigentlich in der Weltmeisterschaft richtig schlecht war, hat Irland ja problemlos bekommen. Und eigentlich mit jemand wie Wokey oder so, glaube ich mal, vielleicht wären die besser aufgestellt. Und das waren halt Unterhaltungen, die wir auch vielleicht im Vorhinein geführt hatten. Die haben diesen Power-Sturm gemacht und das ging halt dann erst recht mit der roten Karte für Williamson halt nicht auf. Also ich glaube, dass wie die halt eingestellt waren vor das Spiel waren, halt nicht so richtig zum einen. Aber letzten Endes glaube ich, nein, nicht, dass die rote Karte großen Einfluss hatte auf das Spiel. Also hatte auf jeden Fall einen Einfluss, aber nicht hat das Spiel nicht entschieden, sage ich mal so.
Was sagst du zu Frankreichs Nummer 9? Wie groß ist der Drop-off zu Dupont? Wenn Dupont 100% ist und Dupont jemand ist, also BBC oder Guardian hat gesagt, Unpredictability ist es halt bei Dupont. Plus noch Schnelligkeit, Passgenauigkeit und noch Stärke und noch ein paar andere Sachen. Aber wenn wir jetzt mal über Unpredictability bei Maxime Luku sprechen. Also
auf der einen Seite hast du beste Spieler, den es jemals vielleicht gab in Rugby und dann jemand anderes. Ich glaube, der Drop-off ist halt massiv. Glaube ich, aber für dieses Spiel, dass es nicht was gefehlt hatte, sondern eher diese Leadership-Qualities. Also für mich haben so ein bisschen so eine Führung gefehlt. Audrit als Kapitän gut, also wir hatten nichts da bezweifeln, sondern wie die dann auf dem Platz reagiert haben. Grundsätzlich, wenn die halt so ein bisschen unter Druck waren und ein bisschen so diese Führung, das hat so gefehlt. Also es war ein bisschen so, ja, ein bisschen wild halt so manchmal. Und ich glaube, das hätte jemand gebraucht. Und das ist anscheinend schon Dupont, der das oft so ein bisschen zusammenbringt. Ich glaube auch so Thema Verteidigung dann war halt auch relativ unzuverlässig. Und normalerweise würde man schon von Sean Edwards Defense ein bisschen mehr erwarten. Aber ja, man hat auf jeden Fall gesehen, natürlich, wie du halt gesagt hast, dass Irland die Verteidigung mehr und mehr auseinander wie ein Akkordeon gezogen hatte und dann immer wieder die richtigen Pässe rausgepickt haben. Aber ich glaube, Frankreich hat das manchmal relativ leicht gemacht. Ne? Also natürlich muss man das trotzdem können, ne? Aber wir reden von zwei der besten Mannschaften der Welt und Irland hat sein A-Game gebracht, also Top-Level gebracht und Frankreich war
C-Level.
Nee. Ich glaube, es hat nur so ein paar Prozentpunkte gefehlt.
Letzten Endes.
Also nicht. Das ist was, ja, also meiner Meinung nach, glaube ich, das ist, was es halt so ausmacht. Auf dem Level sind dann wirklich so ein paar Prozentpunkte. Und wenn das halt ein Dupont ist oder wenn das ein Intermark ist oder, glaube, dass es einfach vielleicht die beiden fehlen und dann hast du so ein oder andere, der so einen schlechten Tag so erwischt. Dann reicht es einfach nicht auf dem Level. Wir hatten ja gesagt, dass Frankreich und Irland führen so ein Competition auf deren eigenen Level und dann der Rest. Mhm. Ich glaube, Frankreich ist, ist einfach nicht ready. Die sind halt nicht eingespielt und sehen halt so aus, als ob sie jetzt, ja, vielleicht sich letzte Woche erst getroffen haben, was auch sein kann, letzten Endes. Die kommen halt aus den Clubmannschaften und spielen halt so nicht in denselben Systemen vielleicht. Und da hat Irland schon der Vorteil, dass die mit, keine Ahnung, 99% Lancer-Spiele und ein, zwei Leute von irgendwelchen anderen Mannschaften, Spaß, dann doch dieselben Systeme mit übernehmen können und sich ein bisschen besser auskennen.
Gut, wir können ja anderer Meinung sein, das ist ja gut. Ich glaube halt, also es hat, wie gesagt, so ein bisschen die Einstellungssache. Ich habe schon in der 17. Minute das Gefühl gehabt, von der Körpersprache war Frankreich irgendwo anders. Also egal in welcher Sportart, ob das Fußball oder Tennis oder Rugby ist, also die Körpersprache, die Leute haben die ganze Zeit auf die Uhr geguckt, die Leute haben die Schultern hängen lassen und gut, da ist das eigentlich das, was du sagst, also so, wer nimmt jetzt das Spiel und packt es am Schopf, ist das das richtige Wort? Also wo ist halt neben dem Kapitän dann die nächsten zwei, drei, vier Leute und das habe ich gar nicht gesehen und das hat man halt auch, wie gesagt, in der Verteidigung vermisst, also dass die Leute halt gar nicht hungrig, heiß drauf waren, Rucks zu attackieren. Und ich weiß nicht, ob irgendwas umgestellt wurde in der Verteidigung oder ob die Leute einfach, ich kann mir nicht vorstellen, dass so viel umgestellt wurde. Und auch wenn die jetzt nicht vielleicht alle in so Camp, im Camp so lange waren wie Irland. Ich meine, Irland war vorher noch in Portugal an der Algarve, glaube ich.
Ja.
Ja, das kann keine Ausrede sein. Und wie du sagst, das ist ja, denke ich, das Weltmeisterschaftsfinale, was wir alle sehen wollten. Die müssen trotzdem gut genug sein.
Ja, ich glaube, wie gesagt, es sind viele verschiedene Faktoren letzten Endes, aber irgendwas hat so ein bisschen gefehlt und man kann sich das einfach nicht erlauben. Und ich muss mal dazu sagen, dass Irland hat auf jeden Fall einiges an Punkten liegen lassen. Das eine oder andere Mal, obwohl Crowley sehr gut gespielt hatte, das eine oder andere Mal hat er einfach die falsche Entscheidung getroffen. Und
ja,
da hat er einige Punkte liegen lassen. Und was ich auch gesehen hatte, war auch ganz wichtig, war das Mauwaka. Also es war Irland, bricht hat so durch und dann war es quasi Henshaw vielleicht auf Aki. Und Mauwaka hatte mit den Fingerspitzen hat auf jeden Fall dran, was der Flugbahn der Ball ein bisschen beeinflusst hat auf jeden Fall. Und zufälligerweise hat man davon keine Wiederholung gefunden, weil der französische TV-Director gesagt hat, oh, no, I lose this. Kein Spaß. Aber ich meine, das ist ein hundertprozentiger Versuch. Also das war so irgendwie, Aki muss das Ding nur fangen. Also man sieht, es ist halt nicht so ein Riesenunterschied, aber man sieht in der eine kleine Zeitlupe, die wir mal kurz gesehen hatten, man sieht auf jeden Fall, dass es so einen Einfluss hat, nimmt. Und naja, am Ende war es halt irgendwie Knock-On oder sowas gegeben oder whatever, aber ist egal. Was ich damit sagen will, ist, dass Irland einiges an Punkte da liegen lassen hatten. Und ich glaube, am Ende mit dem Ergebnis kann man schon zufrieden sein, aber letzten Endes 38-17 in Marseille, ja, ist schon krasse Leistung, muss man sagen.
Ich habe irgendeine verrückte Statistik gesehen, dass es schon extrem lange her ist, dass Irland in Frankreich mit so einer Marge gewonnen hat.
Es passiert eigentlich nur andersrum. Eigentlich kennt man das nur andersrum, dass Frankreich Irland ordentliche Spanking hat.
Halt. Ja. Okay. Gut, ich wollte vielleicht noch mal ein paar Bilder zusammenschneiden aus dem Spiel und genau das, also die schlechte Verteidigung mal von Frankreich bei den Versuchen rausstellen. Mal schauen, ob ich das noch schaffe. Und es dann auf Facebook hochlade und dir zuschicke.
Ach so. Wie siehst du das jetzt? Also hier wurde alles geredet in den Medien über das Thema, ja, Back-to-Back Grand Slam steht niemandem im Weg. Feierst du schon, dass Irland zum als erste Mannschaft die Six Nations Back-to-Back Grand Slam macht? Oder?
Das erste Mal in der 100-irgendwas-jährigen Geschichte? Puh, ich meine, nachdem schon meine Voraussage für dieses Wochenende eigentlich falsch war und ich bei Fantasy Rugby abgerutscht bin und ich auch im Tippspiel recht weit unten bin, weiß ich nicht, ob ich irgendwelche Predictions abgeben sollte. Ich muss mal ganz kurz auf die Ansetzung schauen. Man spielt zu Hause gegen Italien, dankbar. Man spielt danach zu Hause direkt gegen Wales. Und dann geht's aber schon nach England.
Nochmal Pause, ne? Ja.
Und dann zu Hause gegen Schottland. Also der große Nachteil wird sein, dass England bis dahin vielleicht eingespielter ist. Verteidigungssystem funktioniert besser, man ist höher motiviert. Nichts würden die Engländer lieber machen, als am vorletzten Spieltag die Suppe zu versalzen, sage ich mal.
Spaßbremse
zu sein. In Twickenham können wahrscheinlich die Spiele davor spielen schlecht zu Hause gegen Wales, verlieren in Schottland, aber dann haut man Irland weg. Ah, weiß ich nicht. Ah, die haben halt einen neuen Defense-Coach, darüber können wir gleich reden, der auch einiges kann, der auch ihre ist, seinerseits wiederum.
Ist er nicht für den Angriff zuständig?
Nicht nachgucken, nicht nachgucken.
Was nachgucken?
Ja, du wolltest doch jetzt googeln.
Was denn?
So, jetzt machen wir erstmal Pause, würde ich sagen.
Also redest du mit mir oder ist irgendjemand anders bei dir?
Sieht das so aus bei mir, als ob hier jemand anders ist?
Worauf wollt es hinaus? Also ist Felix Jones nicht für den Angriff zuständig eigentlich?
Nee, der war immer Data Analyst und Defense Consultant und für die Verteidigung zuständig.
Bei Monster war er für den Angriff zuständig, aber
okay. Na, das weiß ich nicht. Genau. Nee, dann war er da Data Analyst oder so und vielleicht für beides zuständig. Also wenn du jetzt eingibst, Felix Jones, Guardian oder BBC, steht da halt was von Defense News System oder so. Und das war auch mein Verständnis, das, was er bei den Springboks gemacht hat. 4 Jahre lang, als er 2 Weltmeisterschaften gewonnen hat, als 36 oder 32-Jähriger.
Okay,
also ja, vielleicht hat er beim Munster auch mal Angriff gemacht, ich weiß es nicht.
Das war auf jeden Fall, aber muss man schon sagen, also wenn wir kommen halt gleich nach der Pause zurück, aber Defense war auf jeden Fall ein Thema bei England, aber vielleicht dauert es ein bisschen, bis das System reibungslos läuft. Also bis gleich bei Vorpass.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Welcome back. The boys are back in town for Teil 2. England hatte gerade so Italien geschlagen. Und eigentlich hätte es, wenn Tommaso Ahn seine Kicking Boots mitgebracht hätte, wahrscheinlich ausgeglichen, unentschieden sein könnten. Was war gerade so deine Zusammenfassung? War Italien sehr gut da eben? Oder ist England so ein bisschen so in der Neufindungsphase? Oder was würdest du jetzt so ein bisschen beschreiben? Wie war das Spiel für dich? Wie hast du es so ein bisschen wahrgenommen?
Also Sir Kevin Sinfield, die Rugby-League-Legende und der Typ, der 500 Ultramarathons läuft oder so am Tag, der hat ja England verlassen. Richard Wigglesworth auch, der jetzt Head Coach von Georgien ist. Und dafür ist der Felix Jones reingekommen und hat anscheinend...
Jetzt kommst du komplett. Also jetzt erzählst du, das war alles falsch, was du gerade gesagt hast.
Was ist falsch?
Richard Wigglesworth ist immer noch Assistent bei Steve Borthwick. Kevin Sinfield ist immer noch in England, nur seine Rolle verändert. Also, das war Richard Cockrell ist
auch ja, naja, die Namen, da muss man ja jetzt mal
Kevin Sinfield sein. Ja, ob er immer noch da ist, der stand halt am Seitenrand am Wochenende, aber er hat England verlassen. Okay.
Das schneide ich dann jetzt auch mal.
Du meinst, dass er England verlassen hat, im Sinne von, er hat England verlassen, um nach Italien zu gehen, um bei dem Spiel dabei zu sein. Ja, das stimmt, da hast du recht.
Ja, genau.
Sehr gut, ja.
Dann schneiden wir das mal raus.
Nee, das bleibt auf jeden Fall drin.
Auf jeden Fall schneide ich das raus.
Auf jeden Fall bleibt das drin.
Also, was war jetzt die Frage?
Die Frage ist, wann hat Kevin Sinfield England verlassen? Nee, die Frage
ist, wann wird er England verlassen?
Die Frage ist so ein bisschen, was ist das Spielkonzept von England gerade? Haben die eins? Ist es zu erkennen? Was ist das?
Aber war das vorher zu erkennen? Also obwohl nee, vorher war es zu erkennen und sehr einfach stimmt. Das nehme ich zurück.
Ja, genau. Beziehungsweise ich sehe, dass die halt mit Personal vielleicht irgendwie wechseln, neue Leute reinbringen, wollen halt so irgendwie so neue Leute eine Chance geben. Northampton Saints spielen halt gut, pickt man so die Form-Players. Das sehe ich halt schon, aber irgendwie ich hatte mal, deshalb war ich so auch so ein bisschen verwirrt. Also im Angriff fand ich England teilweise gut, teilweise, ne? Aber in der Verteidigung tatsächlich, da fand ich, dass die größten Schwierigkeiten hatten. Im Angriff, wo die wirklich so mit der Tiefe angegriffen haben, haben wir echt gute Sachen gemacht. Aber so in Defense war keine klare Struktur. Das kann auch sein, dass Felix Jones natürlich da reinkommt und irgendwas wirklich seinen Stempel drauf geben muss. Und es dauert ein bisschen, aber ja, da sah ich die Schwierigkeiten.
Und wo genau? Also, na, gehen wir da näher drauf ein. Also ich glaube, der erste oder zweite Versuch in der Mitte hat die Zuordnung hat einmal nicht gestimmt und dann hat man auch die Leute nicht runtergebracht und dann sind sie auch recht schnell durchgebrochen. Und ich glaube, also immer in der Mitte, ich meine, das ist bei Schottland, Wales später auch nochmal, glaube ich, der Fall gewesen. Also wenn man da halt nicht richtig verteidigt, dann weiß ich nicht.
Also für mich war zum Beispiel auch so dieser, ja, ich kann auch diese Eide als Versuch von Garbisi Junior sozusagen, wo die hat dann rauf gespielt haben, schnelle Hände und Cobb Daly hat rein als Ecke und will hat quasi Garbisi Senior hat komplett Mann und Ball nehmen. Er schafft es natürlich nach außen zu passen und dann ist es halt ein 3 gegen 1, beziehungsweise da kommt halt außen noch jemand anderes als Ecke dazu und es war irgendwie so relativ einfach zu durchblicken. Und das andere war der letzte Versuch, also Ioane am Ende, natürlich, wie du halt sagst, es hat so One-to-One-Tackling, aber Freeman setzt viel zu hoch an und irgendwie macht den Tackler halt nicht sauber und dann ist es quasi komplettes System-Breakdown. Also wie gesagt, es kann auch sein, dass sie auch natürlich in dem Wert so ein bisschen Personal hat durchgewechselt haben, dass es halt nicht so leicht ist und die haben auch vielleicht auch nicht die Zeit zusammen. Ich glaube, wir hatten nur vor 3 Trainingssessions zusammen. Aber bei mir ist noch nicht so ersichtlich, so viel Wechsel von der Weltmeisterschaft gab es halt nicht. Und ich habe nicht so ein neues System erkannt, sozusagen. Und deshalb ist es, also woran, beziehungsweise wie lange kann Steve Borthwick hat damit noch, also wie lange kann er damit noch weiterfahren, zu sagen, ja, okay, ne, also jetzt hat er schon Six Nations, WM und jetzt nochmal Six Nations. Und natürlich haben die relativ gut bei der WM abgeschnitten. Aber ohne so nachhaltiges System, würde ich halt sagen. Und das hat so ein bisschen die Frage, wie lange kommt er durch und so sagt, hey, wir finden uns neu oder, ne? Also ich weiß nicht genau, was er dazu sagt oder wie er das reflektiert, aber ja, wie lange kommt er damit durch?
Aber jetzt kann er doch argumentieren, jetzt hat er neue Leute reingebracht, also zumindest eine neue Person mindestens reingebracht und es wird Wechsel geben und das heißt, das System wechselt auch wieder und er wird dann wahrscheinlich sagen, naja, letztes Jahr musste ich hier so ad hoc, so schnell übernehmen, hat ja überhaupt keine Zeit und auch bis zur Weltmeisterschaft keine Zeit. Ja. Und jetzt fange ich erst an und jetzt brauche ich bis zur nächsten Weltmeisterschaft. Jetzt brauche ich mindestens 2 bis 3 Six Nations Saisons oder Jahre, 2 volle Jahre, damit hier irgendwas passiert. Dann wird er auch noch sagen, hier British and Irish Lions sind noch dazwischen. Ja. Da fehlen mir dann auch wieder Spieler und bla bla bla.
Ich weiß nicht. Ja, man muss auch...
Und wo soll England auch die Kohle herbekommen, die anscheinend, glaube ich, auch nicht finanziell jetzt auch so rosig dastehen, dass man sich wieder ein Buyout oder wie leisten kann. Also ich glaube, der sitzt da in sehr sicherem...
Ach so, ja. Das auf jeden Fall auch.
Ich glaube, die Leute werden sagen, Jamie George war ja Captain jetzt und es hieß ja, ja, man will wieder mit den Fans connecten und alles und bla bla bla. Und also vielleicht reicht es dann, wenn man im Angriff, wie du gesagt hast, ich meine, das ist das Erste, was du eben erwähnt hast, da ist man ein bisschen besser, spielt man ein bisschen anders, tiefer, die Leute laufen ein bisschen mehr, der eine Flügel zieht auch mal rein nach innen, man hat mehr Optionen. Ja, vielleicht wollen die Leute das sehen und dann ist es, gut, dann wird es egal, wenn man gerade Italien so schlägt, ist es vielleicht noch egal, man muss dann halt schauen, wie die anderen Spiele dann laufen, selbst wenn man mehr Versuche legt, und dann aber trotzdem in der Verteidigung recht Schrott ist.
Also ja, man muss auch gestehen, dass wahrscheinlich hat er nicht damit gerechnet, also ich weiß halt nicht, ob er damit gerechnet hätte, dass George Ford startet. Vielleicht hat er eher so mit dem Spielsystem von Marcus Smith hat darauf spekuliert, weil ich glaube, wenn man sieht, so ein bisschen wie Slade gespielt hatte, der quasi nicht nominiert wurde für die Weltmeisterschaft, auch komischerweise, ne? Aber er hat sehr schöne Handling-Skills, also er spielt so ein bisschen wie eine Nummer 10 und ich glaube halt, wenn er dann im Zusammenhang mit Marcus Smith spielt und dann so jemand wie Freeman, der hat mal gute Sachen gemacht, hat mal schlechte Sachen gemacht, hat, aber ich glaube, dass das vielleicht eine gute Kombination sein könnte oder dann auch zusammen mit Ollie Lawrence, wenn er wieder fit ist. Also vielleicht hat er einfach so einen Plan mit Marcus Smith entwickelt, das weiß man nicht, aber was man auf jeden Fall sagen kann, dass Mitchell auf 9, also in der Club und Nationalmannschaft spielt halt extrem gut, also da ist halt so eine leitende Figur, auf jeden Fall war er in der WM schon, aber hat man gesehen, dass er so alleine quasi die Mannschaft ein bisschen getragen hat zeitweise, ne? Also mit seiner Gefährlichkeit am Rock und seiner Übersicht und hat auf jeden Fall sehr gute Pass-Skills links und rechts, also kann auf jeden Fall das Spiel öffnen. Ich glaube, im Zusammenhang mit Air und dann vielleicht Smith und Slade kann man vielleicht schneller in die Breite kommen. Und man hat dann gesehen bei dem einen Versuch von Daly, wenn die halt nochmal so ein bisschen diese tiefere Option hat noch anbieten. Genau, das ist auf jeden Fall so eine, ja, hat gestimmt zeitweise. Vielleicht mussten sie ein bisschen eingrooven.
Ich bin gespannt, was wir in unserer Preview für das kommende Wochenende, die wir vielleicht am Wochenende, die wir vor dem Wochenende noch aufnehmen.
Achso, das wird eng. Ich fliege am Donnerstag nach Malaga.
Für Glücksspiele oder was?
Mit den Old Boys sozusagen von uns spielen, hat so ein Spiel dort. Ich unterstütze vorher hart an. Ja, genau.
Manager. Nach Malaga.
Okay. Ja. Donnerstag bis Montag.
Es wird dann schwer für dich aufzunehmen, aber ich denke, so eine herausragende Persönlichkeit, die so ein klasse Manager ist, die wird wirklich Zeit dafür finden und sich Zeit dafür rausgraben. Da bin ich.
Müssen wir dann derjenige finden, den du da meinst.
Da bin ich sehr überzeugt von.
Top. Top, top, top. Samstag ging es H27-24 in Rom, hat aus. Stadion war voll, gute Stimmung. Ioannis Versuch am Ende war schon eine Krönung. Wir müssen aber über die ersten 43 Minuten von Schottland-Wales sprechen und dann die restlichen 37 oder so Minuten sprechen.
Ich habe die Extended Highlights gesehen, also du wirst es mehr wissen als ich.
Also ich hatte ein Freund von mir hat angerufen, es stand 27:0, hat ein Freund von mir angerufen, habe ich es auf lautlos gemacht, aber im Hintergrund lief es und dann habe ich einfach so ein bisschen Gespräch geführt und dann gestaunt die ganze Zeit. Und gefragt so, hä, was geht denn hier ab? Und dann habe ich ein bisschen gecheckt, wow, okay, Wales hat doch Bock.
Woran lag's? Also, kurz gefragt. Schottland, wenn ich die Statistik angucke, viele Penalties in der zweiten Halbzeit weggegeben, aber das kann ja nicht das einzige gewesen sein.
Rekord, genau, von der, das habe ich heute gehört, von der, was war das, 27 oder 21 Minute bis zum Schluss irgendwie 19 Straftat oder irgendwas komplett crazy, irgendwie im Rekord auf jeden Fall für Six Nations.
Also Wales hat 4 im gesamten Spiel weggegeben, die letzte in der sechsten, den letzten Straftritt in der 26. Minute.
Ja,
okay. Verglichen zu Schottland, die 14 am Stück vergeben haben und das
genau,
ist halt.
Genau, das ist halt Rekord, ja. Genau, also das ist die Antwort, woran lag es, also das ist auf jeden Fall Antwort und Old Mate Friend of the Pod, Finn Russell hat gesagt, dass er auf jeden Fall die Jungs gesagt hat, hey, hört mal auf, in den Rocks reinzugehen. Wir kriegen halt einen Straftäter am anderen. Und ihm gesagt, ah, scheiß drauf, wir machen es einfach weiter. YOLO. Und dann war eine gelbe Karte nach dem anderen. Also kann man einfach nicht erlauben. 14 Straftäter ungeantwortet, kann man sich nicht erlauben. Auf dem Level.
Also das Spiel wird wahrscheinlich in die Geschichte eingehen als Momentum-Shift. Aber auch, ich meine, also was. Ich weiß gar nicht, ich würde gerne mal in beiden Umkleideräumen nach dem Spiel sitzen. Ich meine, die Waliser werden sich denken, wir hätten das hier vielleicht besser gestalten können. Und die Schotten werden denken, also die werden sich auch nicht freuen können. Die werden da sitzen und denken, so eine Art von der Stirn abwischen und denken sich, scheiße, Alter, hätten wir noch 10 Minuten länger gespielt oder 5. Ich meine, so eine Spiele kennt, glaube ich, jeder. Können auch nicht so glücklich sein. Und dann kommt ein angeschlagenes Frankreich nach Murrayfield jetzt, oder? Kommenden Samstag?
Friend of the Port, Lucas Heinz Johnson, hatte ich ja kurz geschrieben und da lag Wales auf jeden Fall deutlich hinten. Und dann hat er gesagt, ja, das ist kein Thema, so ein bisschen Free Shot. Das ist die Grand Slam Champions von 2027. Und dann haben wir so beide so ein bisschen gelacht und dann am Ende des Spiels hat er noch umgeschrieben, ich habe es dir gesagt, das ist die Mannschaft Grand Slam 27. Und vielleicht kann er auf jeden Fall recht haben, weil das ist echt eine sehr junge Mannschaft und da werden halt so einige, also wenn man überlegt, so Wainwright, ne, war halt irgendwie so neu entdeckt für 2019 so in dem Dreh und ist eher so ein führender Spieler halt so dort, die ganzen alten Leuten, also in Anführungszeichen, sind komplett jetzt alle ausgemustert worden, also Leute, die, wo du halt immer sagst, über den Zenit, also Bigger und Halfpenny, Cuthbert sowieso und solche Leute. Und da setzt man komplett auf die jungen Leute. Der Einzige, der vielleicht noch so ein bisschen alt, aber trotzdem jung ist, George North, verletzt. Aber krass. Ich habe auch gedacht, so fitnessmäßig wird es halt sein. Also wir wissen, dass Gatlin's Teams sind fit und dass sie jetzt so da dabei sind. Aber ich meine, was können wir halt sagen? Schottland liefert Schottland, Scotland does Scotland things. Also man kann darauf wetten, dass Schottland einfach irgendwas Schottland-mäßiges macht. Und das ist typisch, einfach so. Schottland ist über der Mahllinie und legt den Ball nicht ab. Stuart Hogg vor ein paar Jahren irgendwie liegt halt 100 Punkte zu 0 und dann erst schaltet sich halt an. Also das muss einfach, also wenn du Haare hättest und Schottland-Fan wärst, würdest du die alle ausschreißen, glaube ich mal. Also
zack, wie kann das sein?
Was macht man da? Was kann man zu so einer Mannschaft sagen? Wie sind die in der Kabine danach? Die denken halt, shit, wir fühlen so, als ob wir verloren haben, weil wir haben 27-0 geführt und haben das Ding fast aus der Hand gegeben. Also, what? Also, ja. Tja. Consistently inconsistent.
Tja. Ja, schade, ich hätte das Spiel gern gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Man hat es am Telefon dann live mitverfolgt, obwohl die 5G-Qualität auch schon, also überhaupt den Score mitverfolgt, noch nicht mal das Spiel geguckt. Und ja, trotzdem denke ich nicht, dass Wales viel, also auch wenn die dann angeschaltet haben, aber ja.
Ja, aber ich meine, der Ziel wird für dieses, also aufbauen, ne? Also die haben jetzt letztes Jahr gerade so noch geschafft über die Runden. Dann haben wir gesagt, wir machen so einen Neuanfang. Haben einige Spieler da, auf jeden Fall, mit denen man wirklich den Neuanfang machen kann. Und ich glaube, ich will halt nicht sagen, dass alle werden halt so Stars werden, aber so, wenn noch ein paar davon so die Mannschaft mitbringen, dann kriegst du halt noch ein, zwei Leute von der Verletzung halt vielleicht zurück. Und da kann man schon was draus bauen. Also ich will halt nicht sagen, dass sie halt irgendwie für einen riesen Erfolg sorgen, aber die werden halt mit dabei sein. Was die sind, ist schwierig zu schlagen. Und ja, man sieht halt auf der schottischen Seite, dass sie mental scheinbar irgendwie so eine Blockade drin haben, grundsätzlich. Irgendwas ist mental bei Schottland nicht so ganz, weil so ein Spiel kannst du einfach nicht aus der Hand geben und 14 Straftritte und gelbe Karten ohne Ende. Das kann man nicht erklären. Also was soll Gregor Townsend damit machen? Ne? Also wusste ich auch nicht.
Tja. Wie du sagst, also consistently inconsistent. Ich glaube, die Diskussion hatten wir schon mal über mehrere Jahre geführt.
Ja, Samstag Schottland gegen Frankreich 15:15 Murrayfield. Ist auf jeden Fall spannend. Also das sind zwei Mannschaften, die offenes Rugby spielen wollen. Dann England-Wales, absoluten Kracher, 17:45 Uhr. Ja, das ist ein geiles Wochenende wieder. Und Irland-Italien, müsste Irland auf jeden Fall mit einem ordentlichen Sieg das Ding nach Hause bringen. Aber die Samstagsspiele sind absolut top.
Und
top
schaut ihr das? Schaust du das dann in Malaga oder ist da dann
Aktivität? Ich weiß nicht, wir spielen auf jeden Fall am Samstag. Ich weiß nicht genau die Zeitpläne.
Was ist das? 7er, 10er, 15er?
Eigentlich 15er, aber abhängig, wie viele Leute überhaupt laufen und fit sind. Also,
wieso hat mich keiner angerufen bisher?
Naja, es ist eher so die Altherren von uns, Touch-Rugby-Leuten. Und ich glaube, keiner hat deine Telefonnummer. Und eigentlich mag dich eigentlich keiner mehr. Also,
das Punkt. Ist eine gute Erklärung. Gut, schauen wir noch kurz auf Six Nations Fantasy, wo ich den 18. Rang belege und der Onkel Dono den 13. Rang, obwohl ich Nummer 1 war nach dem ersten Spiel.
Ja, du hast einfach so früh gefeiert.
Ich habe die Klappe ein bisschen aufgerissen. An 1 liegt Domi Reinsch, den ich persönlich kenne, ist aus Ulm. Hat mit Ulm gerade Snow Rugby in Innsbruck gewonnen. Ich denke, alles, was er gelernt hat im Snow Rugby, hat er von mir gelernt. Kann auch dankbar sein. Ich habe noch Snow Rugby in Tarvisio organisiert und unter Führung dahin geschickt. Und er war auch mit dabei. Also eigentlich war er der Manager, aber ich habe es delegiert an ihn. Ich denke, da wird er viel mitgenommen haben von den fachlichen Gesprächen, die wir über Rugby geführt haben. Und er hat dann dementsprechend auch sein Six Nations Fantasy Team aufgestellt.
Irgendwie haben die Punkte oder die Regelung für die Punkte geändert, ne? Also irgendwie sind viel weniger. Ich habe die Regeln nicht angeschaut, aber dieses Jahr Vielleicht haben sie gemerkt, dass immer so die Hintermannschaftsleute die meisten Punkte und haben das irgendwo angepasst. Ich weiß nicht genau.
Was anderes auch angepasst haben, dass es gar kein Punktelimit gibt. Das hat schon ein Power-User, Matze, a.k.a. Markus, gesagt, dass es ja eigentlich keine Punktebegrenzung gab. Also eigentlich war es ja immer so, du hast, und auch, es gab noch 3 Subs, wo die auch am Ende nicht so viel Unterschied gemacht
haben. Ja, die Subs sind jetzt weg, es gibt nur der einen Super-Sub, ja, aber das ist kein Riesen. Aber was ist der, es gibt keine Punkte?
Naja, früher, oder bei der Weltmeisterschaft war es zumindest so, dass du irgendwie 180 Punkte hattest und dann hatte jeder Spieler irgendwie einen hohen Wert. Und diesmal
gibt's immer noch.
Ja, ja, aber diesmal ist dieser Wert, keine Ahnung, ich weiß, also ich konnte alle Spieler einsetzen, die ich wollte.
Ach so.
Der Witz ist ja, dass du irgendwo so, also du fängst ja an mit den Besten vielleicht und dann wirst du am Ende so bei Nummer 12, 13 merken, oh, so, ich habe nur noch irgendwie so 23 Punkte, ich muss aber noch 4 Startspieler aufstellen.
Ach so, ja, ja. Vielleicht haben die Punktezahl gelassen, aber die 2 Auswechselspieler hat einfach gelöscht.
Ja, das war halt nicht so clever. Also das nächste Design, ich meine, es gibt doch gar kein Tippspiel. Ich meine, ich habe noch Kicktipp 24 Stunden vorher eingerichtet, was, glaube ich, eine Fußballplattform ist. Ich glaube, du hast dich gar nicht mehr angemeldet.
Doch.
Echt?
Ja, hast du doch, doch. Oh, doch. Schau mal mein Bild halt an, was ich auch erst Screenshot geschickt habe, das gelb markiert. Das hier.
Ach so. Naja, auf jeden Fall, Domi Rein steht vorne, Finn Russell 94 Punkte als Kapitän. Van der Merwe 38 Punkte.
Beste Name ist auf jeden Fall Platz 3. Ist es 2 oder 3? Beste Name.
Beim Kicktipp.
Nee, beim Fantasy.
Also, wer jetzt?
Lies mal ein paar von den Namen halt vor. Ich hab's gerade, ich weiß nicht.
Ja, du warst gerade weg, gemeldet. Deswegen. Also
Lock, Prop und 2 Smoking Pharaohs, oder? Das ist nicht der Highlight, das ist Top-Name. Also das ist schon ein T-Shirt wert, auf jeden Fall.
Ich verstehe T-Shirt. Den Namen nicht. Kannst du das erklären?
Ach so, das ist ein Film von Guy Ritchie. Lock, Stock und 2 Smoking Barrels.
Das Bube, verstehe aber Dame, eher englischsprachige Männer.
König oder sowas heißt es auf Deutsch oder so. Bube, Dame, Ass, irgendwas. Ich weiß nicht genau, wie die deutsche Titel davon ist.
Ist das dieser Spionenfilm?
Nee. Nee, das ist was anderes.
Lock, Stock and 2 Smoking Barrels.
Genau.
Ja gut. Ach doch, ich kenne das Bild. Also, ich kenne das Bild des Films, habe den Film aber, glaube ich, nie geguckt.
Bube, Dame, König, Krass. Ja.
Ah, okay.
Das ist auf Deutsch. Und ja, also der Name ist einfach... Bitte? Nee, aber Name ist einfach T-Shirt. T-Shirt is in the post, my friend. What a name.
Machen wir das?
Nee, wir haben es schon. Markus hat schon extra eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, ich will unbedingt ein T-Shirt haben. Unser Friend of the Pod. Ich habe ihn letztes Mal beschwert, dass er nicht zum Training kommt und jetzt hat er gesagt, jetzt erst recht kommt er. Und jetzt wurde er erst recht
ein T-Shirt. Markus also. Nummer 2. Okay.
Ja, ja.
Also dann machen wir T-Shirt Vorpass Rugby, der erste deutsche Rugby-Podcast mit Lock, Prop and 2 Smoking Ferrets drauf. Fangen wir mal wieder ChatGPT, mal sehen, wie gut das ist. Einfach mal eingeben, mal sehen, was dann rauskommt oder so. Nachdem das letzte Mal schon so gut geklappt hat.
Top.
Gut.
Ja. Was gibt's noch? Hast du Sonntag Deutschland gegen Georgien geschaut? Warst du in Dessau? Nee, du warst in...
Ich war in Amsterdam am Flughafen. Oh. Ich kenne auch tatsächlich, also man ist ja in diversen WhatsApp-Gruppen drin. Man ist dann doch sehr überrascht, wer auf einmal da ist oder so. So irgend so ein Altherrenspieler, der auch noch nie, der dann auf einmal vor Ort ist, den man 8 Monate nicht gesehen hat, untergetaucht. Man denkt, die Leute wurden entführt oder leben in der Karibik. Und die sind dann auf einmal in Dessau und schicken so ein Foto während des Spiels oder nach dem Spiel.
Nice.
Ja. Ich habe das Spiel die 2. Halbzeit auf dem Telefon verfolgt. Erste Halbzeit habe ich mir jetzt nochmal die Highlights angeguckt. Ja, was hätte sein können? Das Wochenende der Überraschungen. Nicht nur wir, sondern auch andere. Aber das wäre natürlich die Mega-Überraschung des Jahrtausends gewesen. Wobei man auch mal ganz ehrlich sein muss. Ich meine, der Platz war jetzt nicht der beste. Man muss dann immer sagen, dass hilft dann wahrscheinlich eher dem schwächeren Team, meiner Meinung nach. Ja, und Georgien? Ich meine, du hast es ja auch geguckt oder teilweise geguckt?
Ich habe das ganze Spiel geguckt. Ja.
Ah, okay.
War super, dass es im Fernseher kam, was muss man schon sagen. Das ist halt richtig toll, dass wir die Gelegenheit haben, das im Fernsehen zu gucken. 15 Uhr am Sonntag kann man schon sich gönnen, wenn man nicht nach Dessau schaffen kann. Wie es bei vielen Leuten scheinbar gab, die halt nicht nach Dessau gehen könnten, gab einige Leute, die es wahrscheinlich beruflich verhindert waren. Genau, aber ich fand das Spiel halt super. Marc Kuhlmann hat einen coolen Bericht vorher schon gesagt. Die waren auf jeden Fall gut in der Verteidigung eingestellt. Man hat aber gesehen, in der zweiten Halbzeit waren halt so, also die Verteidigung war dann eher so sekundär, sondern erstmal so irgendwie Tacklings hat machen. Man muss halt ein bisschen sagen, dass Georgien sich ein bisschen doof eingestellt hat und sehr viel versucht hatten, so allein so in einem Alleingang durch die Mitte zu schaffen, anstatt das in die Breite. Und wenn die das in die Breite geschafft haben, haben die dadurch die Versuche gelegt. Und dafür haben sie relativ viel Zeit gebraucht letzten Endes. Deutschland hat relativ taktisch gut gespielt. In der Zeit, wo die die gelbe Karte hatten, hatten die auch relativ, wow, okay, auch sorry, der Scrum ist collapsed, auch nochmal widerstehen. Haben sie so gefühlt 20 Minuten von der Uhr genommen. Das war taktisch auf jeden Fall schlau. Und dieser Einversuch von Klebinghaus, absolutes Genie-Stück, machst du 100 Mal, klappt halt einmal davon, glaube ich mal, irgendwie besonders.
Noch nicht mal einmal, ich glaube,
statistisch. Der gegen ihn kam, der George gegen ihn dachte so, okay, zum einen rutscht er so ein bisschen aus, zum anderen macht er so nur so, your man, so, und dann hat er gemerkt, ach so, ich bin der Letzte, und dann war er so durch. War richtig gut, was kann man halt noch sagen?
Ein, zweimal, als wir den Ball hatten, wurde ja, glaube ich, so ein bisschen noch der letzte Offload hätte nicht sein müssen. Da hätte irgendwo an der Mittellinie, ob danach oder 10 Meter Linie bei den Georgiern. Also die wenigen Chancen, die man hat, oder den wenigen Ballbesitz, in Anführungszeichen, im offenen Spiel, wo man dann im Vorwärtsgang ist. Vielleicht, na, man will natürlich schnell spielen oder so, aber da dann nochmal, ich glaube, mit ein bisschen mehr Erfahrung, vielleicht würden die Leute nicht nur größtenteils in Deutschland spielen oder so, dann wäre das vielleicht was ganz anderes gewesen.
Fran de Porter hatten wir den interviewt. Eric Marx, du hattest mit ihm irgendwann gesprochen, ganz, ganz am Anfang, oder?
Weiß ich nicht mehr.
So, der hat ein richtig krasses Spiel. Also da hat man gesehen, auf jeden Fall, was für so ein Klassenunterschied das war. Zum einen war er in so viele Tacklings involviert, zum anderen hat er auch so ein bisschen das ganze Ding angepeitscht und bis zum Letzten irgendwie so richtig hart gekämpft. Also man hat auf jeden Fall gesehen, dass er auf einem anderen Level spielt. Und was ich halt nicht verstanden habe, die beiden Jungs, die diese Bundeswehr-Jungs, McDonald-Bruder, wo die reinkamen, haben die, also die waren electric. Also die beiden, vielleicht liegt es daran, dass man, dass Marc Kuhlmann hat, die eher so einwechseln wollte, um diesen Impact zu schaffen. Aber die haben beide richtig krassen Impact gehabt. Und vielleicht wäre es so für das nächste Mal von Anfang an, oder vielleicht ist es wirklich so Absicht, dass sie eher so diesen Impact-Player sind. Kennen den halt nicht, vorher kannte den halt nicht. Aber das war richtig, richtig toll.
Man muss auch natürlich sagen, dass halt Georgien 5 von den 8 Forwards spielen, glaube ich, in Frankreich oder so. Und die restlichen 3 für Blackline. Also die gesamte erste Reihe spielt Pro De Deux. Die starten zwar nicht regelmäßig, die starten wahrscheinlich die Hälfte der Zeit. Ich meine, der erste Versuch, der Penalty Try oder so, das war halt ein Monster Scrum. Und wenn du halt 4 von deinen Tight 5 Spielern in Frankreich hast, die da auch schon mehrere Jahre spielen und da nicht erst vorgestern hingegangen sind, dann wird es halt natürlich schwierig. Ne? Und ich glaube, der Rest hat größtenteils, ich glaube, ein Backrower spielt eigentlich für Stade Français, aber kam da, glaube ich, gar nicht zum Einsatz. Und die anderen Backrower und der Großteil der Rest der Mannschaft spielt auch noch, spielt für Black Line, die halt aber auch in letzter Zeit halt Challenge Cup 4 Spiele gehabt haben und davor den europäischen Supercup und dafür größtenteils eine WM gespielt haben. Ne? Da musst du halt sagen, die meisten anderen Leute spielen in Deutschland, spielen auch nicht mit den Leuten zusammen, die dann zusammen reinkommen. Und also von daher ist das Ergebnis eigentlich, weiß nicht, ich glaube, die meisten haben mit plus 50 Punkten gerechnet. Spanien wird jetzt halt natürlich anders. Ist Spanien am Wochenende, oder?
Ja.
Die haben gegen die Niederlande knapp gewonnen oder verloren?
Gewonnen.
Gewonnen. die eine Ecke, ich weiß nicht, 11 oder 14, der war richtig gut, hat zwei Versuche oder einen zumindest, war involviert in den, im 1:1, recht gut, da bin ich sehr gespannt, wenn man den aufhält, das wird bestimmt anders. Ich weiß auch noch nicht genau, wo die spielen, aber der Platz wird sicherlich ein anderer sein.
Das war's für heute Abend. Schön, dass ihr da wart. Preview wird es halt nicht geben, außer dass Big G das alleine macht. Und sonst mal gucken wir, wo wir dann. Ja, macht das auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Schön, dass ihr zu Hause zugehört habt. Und genau, viel Spaß beim Schauen dieses Wochenende bei Vorpass.
Vorpass.
Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.